SRF 2 Kultur.
Man spricht gerne über das hohe C und über hohe Eintrittspreise. Aber dass die Menschen da auf der Bühne zum Teil unter schlechtesten Arbeitsbedingungen Kunst machen müssen, daran denken die wenigsten, die im Theater sitzen. Darüber haben ein paar Musical-Darstellerinnen auf Facebook berichtet. Und sie haben damit eine Lawine losgetreten. 8000 Einträge innerhalb kürzester Zeit und in allen deutschsprachigen Ländern derselbe Tenor. Gagendumping, Knebelverträge, Ausbeuterei. Die Mezzosopranistin Elisabeth Kullmann, die heute zur Top-Liga der Sängerinnen und Sänger gehört, hat die Diskussion im Netz verfolgt und dann hat sie beschlossen, dass es jetzt an der Zeit sei, auch über die Missstände im internationalen Opernbusiness zu reden.
Ich wollte zeigen, dass es ganz weit oben überhaupt nicht besser ist. Ja, ich habe ein Beispiel von den Salzburger Festspielen gebracht, wo ich kritisiere, dass wir 2 Monate für eine Opernproduktion proben und für diese 2 Monate weder ein Honorar noch irgendwelche Spesen bekommen für Hotel und so weiter. Also das gibt es in keinem anderen Berufsstand, dass man 2 Monate arbeitet und dafür, also hart arbeitet, jeden Tag stundenlanges Probieren und dass man dafür überhaupt keine Entlohnung gibt. Nicht. Und das hat der Herr Pereira eingeführt.
Und er tat es offenbar mit der Bemerkung, dass es so üblich sei, was für italienische Bühnen zutrifft, wo aber meist nur ganz kurz und ganz knapp geprobt wird, 3-4 Tage. Aber auf keinen Fall stimmt es für den deutschsprachigen Raum, wo vor allem das Regietheater gepflegt wird. Im Weiteren kritisiert Elisabeth Kullmann auch, dass es keine Pausen mehr zwischen den Aufführungen gibt, sich die Stimme also kaum mehr erholen kann. Dann wird man krank, muss absagen, hat keine Vorstellung, das heißt auch keine Gage. Und am Ende kommt man ohne Verdienst, aber mit einem Haufen Spesen nach Hause. Ein anderes weites Feld, sagt Elisabeth Kullmann, ist die Undurchsichtigkeit der Gagen.
Also wenn ich mit älteren Opernkollegen spreche und jetzt beginnen wir auch wirklich Tacheles zu reden und auch die untereinander auch die Gagen offenzulegen, was ja wirklich ein absolutes Tabu ist. Aber ich habe jetzt mit mehreren Kollegen gesprochen und jetzt gefragt, ja, was kriegst du eigentlich?
Und dabei ist eben herausgekommen, wie viel Willkür da herrscht. Wobei Kullmann betont, dass es ihr nicht ums Geld geht, sondern um die Relationen und ganz allgemein.
Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil es stinkt hinten und vorne.
Jeanne d'Arc wurde Elisabeth Kullmann jüngst genannt für ihre Courage. Sie setzt sich mit ihrem Namen nicht nur für jüngere, unbekanntere Kollegen ein. Mit ihrer offenen Kritik an der Oper, am Business, an der Geldgier und der Skrupellosigkeit ist sie wohl die Erste, die Klartext redet und damit den Tabubruch begeht.
Ich habe offensichtlich einen starken Gerechtigkeitssinn und mir ist das einfach ein wichtiges Thema. Und ich denke mir, wenn es jemanden braucht, der da seinen Kopf hinhält, dann bin ich das liebend gern, weil ich überzeugt davon bin, dass es einfach ganz wichtig ist, diese Diskussion öffentlich jetzt zu führen, weil es ist an der Zeit.
Als Folge davon hat nun Elisabeth Kullmann, die längst Verstärkung von anderen prominenten Kollegen und Kolleginnen erhalten hat, wie Mia Persons oder Simon Kinlyside, hat Elisabeth Kullmann die Revolution der Künstler ausgerufen. Und dafür hat sie das Gütesiegel Art but Fair kreiert. Wer das tragen will, garantiert zum Beispiel dafür, eine Mindestgage nicht zu unterschreiten, nur mit Vertrag zu arbeiten und ganz allgemein Fairness anderen gegenüber walten lässt. Dasselbe gilt laut dem Label für Veranstalter und Kunstproduzenten. Im Weiteren soll niemandem einen Nachteil erwachsen, weil er oder sie einer Gewerkschaft oder einem Interessenverband angehört.
Also ich finde ja das eigentlich unglaublich, dass man diese einfachen Punkte überhaupt erwähnen muss. Ja, aber offensichtlich, und das hat sich auf dieser Facebook-Seite durch die vielen Rückmeldungen gezeigt, dass es offensichtlich wirklich nötig ist, dass man einen Verhaltenskodex derart formuliert.
Die Bewegung rollt. Täglich kommen weitere Äußerungen von Künstlerinnen und Künstlern hinzu. Und gestern, am 1. Mai, wurde die Internetseite Art but Fair aufgeschaltet. Wo bleiben im ganzen Kampf denn eigentlich die Gewerkschaften, Elisabeth Kullmann?
Also es ist folgendermaßen, die Strukturen gäbe es ja eigentlich. Es gibt die Gewerkschaften, es gibt sie in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Aber sie scheinen nicht zu greifen oder nicht zu funktionieren. Und wir mit unserem Interessensverband Art but Fair wir fühlen uns ein bisschen so wie die Instanz, die ihnen in den Hintern tritt, ja, damit die auch was tun. Also wir wollen da wirklich mit allen auch an einem Strang ziehen und daran möchte ich auch ansetzen.
Sagt die Mezzosopranistin Elisabeth Kuhlmann im Beitrag von Gabriela Kagi. Elisabeth Kuhlmann, hier singt sie Modest Mussorgsky und davor hat sie zur Revolution der Künstler gesprochen. Damit sind nun auch die Gewerkschaften angesprochen und Gabriela Kagi hat nachgefragt beim Schweizerischen Bühnenkünstlerverband, wie denn die Situation hierzulande ausschaut. Hannes Steiger?
Ja, das gibt es. Es kommt vor, dass speziell in der Bühnenbranche, wo sehr wenig Geld zur Verfügung steht, manchmal versucht wird, zulasten von Künstlerinnen und Künstlern auf diese Weise zu sparen.
Aber im Klartext muss man sagen, solche Bedingungen sind eigentlich Sklavenhalterei. Ich meine, was schlägt die Gewerkschaft für Maßnahmen vor dagegen?
Ja, der Schweizerische Bühnenkünstlerverband ist die meines Wissens einzige Gewerkschaft in unserem Land, die sich um solche Erscheinungen aus gewerkschaftlicher Sicht kümmert. Wir haben schon lange Minimalgagen, die wir mit dem Arbeitgeberverband der Bühnen, dem Schweizerischen Bühnenverband, aushandeln.
Wie hoch sind die oder wie tief?
Die schwanken zwischen 3.300 Franken, das ist absolut ungenügend, und etwas über 4.000 Franken, da sind wir etwa da, wo wir für alle hin müssten. Allerdings für die freie Szene gibt es nur Verbandsrichtlinien und die sind nicht klagbar.
Jetzt die Revolution der Künstler, wie sie über die Internetplattform Facebook ausgerufen wurde. Was sagen Sie dazu als Gewerkschafter, Hannes Steiger?
Ja, ich denke, das ist ein Ausdruck auch der Not in dieser Branche. Ich habe Verständnis dafür, dass man sich auf diese Weise zu organisieren versucht und begrüße das grundsätzlich. Ich finde aber auch sinnvoll, wenn man sich zusammentun würde, wenn traditionelle Strukturen wie die unsere, der Schweizerische Bühnenkünstlerverband, mit solchen Bestrebungen zusammenarbeiten könnte. Es braucht eine gewisse organisatorische Stabilität. Ich bin nicht so ganz sicher, ob eine Facebook-Seite hier die nötige Nachhaltigkeit erreichen kann, um den Widerstand auf der anderen Seite aufzuweichen.
Hannes Steiger vom Schweizerischen Bühnenkünstlerverband, befragt von Gabriela Kragi hier auf SRF 2 Kultur. Exil, ein wichtiges Motiv in der Literatur, und viele Literaten und Literatinnen lebten und leben im Exil. Und das ist auch das Thema an der traditionsreichsten und wichtigsten Literaturveranstaltung im Tessin, an der Chiasso Letteraria. SRF Tessin-Korrespondent Alexander Grass war für uns vor Ort.
Das Programmheft von Chiasso Letteraria sieht aus wie ein Schweizer Pass. Wie Einreisestempel sehen die Veranstaltungshinweise aus. Wie in einem echten Reisepass sind die Autorinnen und Autoren aufgeführt mit Passfoto, Namen, Vornamen, Herkunft und Beruf.
Chiasso è anche sede di uno dei centri asilanti della Svizzera, quindi è anche simbolicamente un luogo che.
In Chiasso steht eines der Empfangszentren für Asylsuchende, sagt Marco Galli, der Koordinator des Literaturfestivals. Asyl und Einwanderungen sind Alltag in der Grenzstadt. Chiasso also als symbolischer Ort für das Thema Exil.
Chiasso è un luogo, diciamo, con un fascino che va un po' scoperto, un luogo.
Die Faszination Chiassos zeigt sich erst auf den zweiten Blick, das sagt Marco Galli. Genauso findet das Literaturfestival in einer ehemaligen SBB-Werkstätte statt, in einer Druckerei, in einer früheren Garage, in einem irischen Pub und natürlich im Max-Museum und im Cinema Teatro.
Abbiamo degli autori come Kader Abdullah, che è un grande scrittore iraniano.
Kader Abdullah aus dem Iran ist da, der Kurde Yusuf Yesilöz, Andrei Makin aus Russland. Thematische Klammer rund um die Produktionen und Texte in Chiasso ist das Thema Exil. Gleich dreifach vertreten ist das ehemalige Jugoslawien. Melinda Nacciaboni ist geboren in der Vojvodina im ehemaligen Jugoslawien, heute lebt sie in der Schweiz. Gegenüber dem Begriff einer Exilliteratur aus dem ehemaligen Jugoslawien ist sie skeptisch.
Weil da verbergen sich ja ganz unterschiedliche Schicksale dahinter. Und nur schon, wenn ich die Leute vergleiche, die eben aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen und schreiben, die haben so unterschiedliche Schreibbiografien und Biografien, dass man die einfach nicht zusammenfassen kann.
Und so bleibt Exilliteratur für Melinda Nacciaboni ein allzu unscharfer Begriff. 2010 wurde sie für ihr autobiografisches Buch «Tauben fliegen auf» mehrfach ausgezeichnet. Ein Buch, das aus Kinderperspektive die Demütigungen bezeugt, die ihre Familie erlitten hat, die Entwurzelung in der Schweiz, das, was bleibt vom untergegangenen Jugoslawien.
Literatur kann das ja oder soll das. Themen anzusprechen, die wirklich von der Bildfläche schon lange verschwunden sind. Und es ist für mich wirklich eine Hommage an dieses Jugoslawien. Das, glaube ich, wirklich ist sehr wichtig, dass man nochmal genauer dahin blickt, lernt zu differenzieren. Und ich glaube, dieses Buch hat da auch einen Beitrag dazu geleistet, dass man sich nochmals damit befasst und nochmals genauer hingucken kann.
Das Weggehen, das Bleiben und das Zurückbleiben, das ist das, was Melinda Nacciaboni interessiert.
Das Zusammengesetzte interessiert mich, das Fehlerhafte, das Voneinanderlernen. Also eben wenn man, wie ich habe zuerst Ungarisch gesprochen und dann muss ich Schweizerdeutsch lernen und zeitgleich Hochdeutsch. Da gibt es als Kind schon so viele Fragen, dass einfach die eine Welt nicht in der anderen aufgeht. Und das finde ich, das ist schmerzhaft zuweilen, aber es ist natürlich auch unglaublich produktiv. Und das führt dazu, dass halt die Welt zusammengesetzt ist und eben nicht einfach kugelrund.
Eine unsichere, eine zusammengesetzte Welt also. Eine Welt aus Entwurzelung und Integration. In Chiasso wird Melinda Nacciabonis Buch auf Italienisch vorgestellt. Mit der Übersetzung werden die Zwischenräume zwischen den Sprachen neu gefüllt. Die Übersetzung des Wortes Heimat zum Beispiel meint einmal einen Nationalstaat, ein anderes Mal ist es das viel intimere Zuhause.
Für mich ist das eigentlich die schönste Weiterentwicklung der Arbeit, dass ich mit mehreren Sprachen ja gearbeitet habe. Ja, das Buch ist auf Hochdeutsch geschrieben, auf jeden Fall, aber Schweizerdeutsch ist wichtig, Ungarisch ist sehr wichtig, auch die serbische Syntax hat ihren Platz. Und jetzt ist es sozusagen diese Fortführung, dass die italienische Übersetzung vorgestellt wird, das macht einfach glücklich.
Und so kommt Melinda Nacciaboni ans Festival in Chiasso. Und so werden ihre Tauben von Chiasso aus nach Süden fliegen.
Es gibt Titel von Büchern, Filmen oder Theaterstücken, die haben es in sich. Von der schleichenden Vanilisierung der Gesellschaft ist so ein Titel und so nennt das Theater Mari ihr neuestes Projekt. Was dahinter steckt, weiß Dagmar Walser. Sie war an der Premiere im Theater Tuchlaube.
Auf der Bühne, wie ein Kunstwerk auf einem Sockel, Vanilleeis. Einige Packungen zu einem Würfel zusammengepackt. Er wird auseinanderfallen, das Eis wird schmelzen und auf die saubere Bühne kleckern. Vanilleeis. Kennen Sie den Unterschied zwischen echter Vanille und ihrem chemischen Pendant, dem Vanillin? Davon sei in allen möglichen Lebensmitteln immer mehr drin. Das erzählen uns am Anfang dieses Theaterabends drei muntere Herren und erklären, dass eine Studie vor 2 Jahren ihr Interesse an diesem Thema geweckt hat.
Achtung! Manipulation von unserem Geschmack ist im Gang. Er wird vanillisiert. Das ist das Ergebnis von einer Studie von einem Professor aus Westfalen, der Geschmacksvorlieben von den Deutschen untersucht hat. Weil wir schon im Mutterbauch und dann auch später als Säugling die ganze Zeit Produkte gefüttert, eingestrichen und pudert bekommen, die nach Vanille schmecken, würden wir uns so fest an den Duft, dass wir nie mehr ohne leben
können. Der Titel des Theaterabends ist hier schon die These. Die schleichende Vanillisierung der Gesellschaft. Und auf der Bühne wird uns der Prozess der Recherche der Gruppe vorgeführt. Sie haben sich in die Materie eingelesen, haben in der Musikgeschichte nachgeforscht und sie haben mit Experten gesprochen. Mit Hans Hatt etwa, einem Professor für Zellphysiologie.
Also ich glaube, in unserem Kulturkreis ja, das ist natürlich immer kulturabhängig, aber hier in Mitteleuropa ist es tatsächlich so, dass Vanille jetzt zu einem Duft geworden ist, den man an verschiedensten Stellen findet, natürlich auch an verschiedensten Produkten, wo er im Grunde genommen auch gar nichts zu suchen hat. Aber er hat eben ein gewisses Potenzial, dieses Produkt besser zu vermarkten und deswegen wird er eben überall eingesetzt.
Mit Hans Hatt hat das Theater Marie im Vorfeld der Vorstellung gesprochen. Nun tragen sie einen Lautsprecher auf die Bühne, stellen eine Frage und die Antwort des Professors kommt aus eben jenem Lautsprecher. Später wird aus einem anderen eine diplomierte Aromatologin erzählen, dass sie schon Zahnarztpraxen mit Vanille beduftet hat, weil Mensch diesen Duft in unserem Kulturkreis eben seit der Muttermilch mit Sicherheit und Geborgenheit in Verbindung bringt. Andere sagen der Vanille sogar aphrodisierende Wirkung nach.
Ist der Duft, der meine Seele speiset, ist der Traum, der mit mir durchs Leben reiset.
Da tropft das Vanilleeis auf die Bühne. Da werden Stellen aus den Sterntagebüchern des Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem in die journalistische Recherche verwoben. Da legen Experten und Expertinnen aus der Lebensmittelbranche und der Wissenschaft dar, weshalb man tatsächlich von einer schleichenden Vanillisierung der Gesellschaft sprechen kann. Welche geschmacklichen und sozialen, ja politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen es hat, wenn unser Geschmackspotenzial immer geringer wird und uns der Markt zunehmend im Griff hat. Es ist ein inspirierendes, ein reichhaltiges Thema, dem sich das Theater Marie in ihrer neuesten Produktion widmet. Es ist im Alltag verhaftet, hat gesellschaftliche Bedeutung und es gibt viele Anekdoten zu erzählen. Und trotzdem bleibt die Recherche, beziehungsweise wie sie sie auf der Bühne in Szene setzen, seltsam trocken. Was ein faszinierendes Feature, eine glänzende Reportage sein könnte, will nicht wirklich zu Theater werden. Es fehlt die szenische Bodenhaftung, der theatrale Fantasieraum, eine eindeutige Spielhaltung. Es fehlt das Drama in der Umsetzung. Und dies, obwohl die Gruppe viele Ideen hat und verschiedene Darstellungsregister zieht, bis hin, dass der Theaterraum selbst beduftet wird. Nicht mit Vanille allerdings, sondern mit Erdbeergeschmack.
Dagmar Walser, die Produktion von der schleichenden Vanillisierung der Gesellschaft spielt in Aarau im Theater Tuchlaube heute und morgen Abend wieder. Später wird die Produktion auch in Bern und in Winterthur gezeigt. Haben Sie Philipp Catrin schon mal live spielen hören? Der Mann mit Gitarre ist zurzeit in der Schweiz. Sie können ihn heute entweder live im Marians Jazz Room in Bern hören, und zwar im Internationalen Jazz Festival, oder hier bei uns auf SRF 2 Kultur. Wir übertragen das Konzert nämlich um 22.30 Uhr. Mein Kollege Beat Blaser von der Jazzredaktion sitzt jetzt schon im Sendewagen in Bern. Die Mikrofone sind also bereits für die Musiker aufgestellt im Marians Jazz Room. Dort findet dieses Jahr das Jazz Festival Bern statt. Wie kann man sich diesen Ort, diese Bühne vorstellen, Beat Blaser?
Es ist eben nicht eine typische Festivalbühne, wie man das kennt von großen Städten, sondern eigentlich ist es ein Club. Ein Club, ein kleiner Club, intim, so ein Plüschclub, etwas schummrig, aber eigentlich natürlich ein Ort, der genau geschaffen ist für diese Musik, für Jazz eben.
Kommt man in diesem plüschigen Raum, also kommt da überhaupt richtige Festivalatmosphäre auf?
Also wenn Festivalatmosphäre das ist, was in Montreux passiert, dann sicher nichts. Das mit Montreux kann dieser Ort nicht konkurrieren. Andererseits finden die Konzerte vom Dienstag bis Samstag statt. Es ist also nicht ein einzelnes Konzert. Die Leute spielen eine ganze Woche lang, zwar vor kleinem Publikum, aber alles zusammengezählt gibt das auch ein relativ großes Publikum. Und der Gewinn für dieses Publikum ist eben, dass sie ganz nahe bei den Musikern sitzen. Wenn man also Lust hat, kann man großen Musikern ganz genau auf die Finger schauen. Und das ist ein Erlebnis, das man in Montreux nicht haben kann.
Ja, und heute Abend kann man dem Gitarristen Philipp Catrin auf die Finger schauen, Bert Blaser. Wer ist Philipp Catrin?
Philipp Catrin ist ein belgischer Gitarrist, 70-jährig. Mittlerweile in seiner Jugend wurde er vom großen Charles Mingus einmal als Young Django bezeichnet. Und Django meint natürlich Django Reinhardt, der ebenfalls in Belgien geboren wurde. Philipp Catrin hat diese Musik lang gemacht. Er hat auch viel anderes gemacht, natürlich elektrisches, Normaljazz, was weiß ich. Aber heute kommt er wieder darauf zurück. Heute Abend spielt er wieder diesen Swing Manouche, wie das auch heißt. Und zwar mit einem Franzosen. Django Reinhardt hat ja mit Stefan Grappelli vor 80 Jahren mittlerweile diese Musik erfunden. Heute ist Didier Lockwood, ein Nachfolger Stefan Grappellis, hier und der spielt mit Philipp Catrin zusammen diese Musik. Noch ein zweiter Gitarrist kommt dazu, Frank Vignola, ein Amerikaner. Also wir freuen uns auf einen Abend mit Swing Manouche, mit Gypsy Jazz, wie man das immer nennen will.
Und heute Abend ab 22.30 Uhr können Sie eben dieses Konzert hören, live dabei sein, wenn Philipp Catrin in Bern auftritt mit seinen Musikern hier auf SRF 2 Kultur. Auf seiner aktuellen CD Côté Jardin spielt Philipp Catrin zwar mit seinem üblichen Quartett gepflegten Popjazz wie im folgenden Stück.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.